Prolog. Schläge, Schreie, Rufe, dumpfes Krachen. Langsam geht das Licht an. Baracke. Ein karger Wohnraum, Fremde hinter dickem Glas. Die Familie. Vater, Mutter, Kind, Sohn, Tochter. Jeder für sich allein in einer Ecke. Still, beschäftigt mit den glücksspendenden Gegenständen. Handy, Buch, Computer, Zeitung, Spielkonsole. Die Geräusche der Geräte überlaut. Ich bin das Schweigen. Ich verstehen. Ich der Hass. Ich Auge. Prügel ohne Grund. Hundegebell und eine Polizeisirene. Die Katze schleicht träge durchs Bild. Angst. Die Angst, dass er heimkommt und nichts sagt, schweigt. Die Angst, dass er plötzlich zuschlägt, rumbrüllt, schreit. Angst. Eins, Party. Eins, weißt du noch? Weißt du noch, wie Party geht? Wer? Ich? Hier? Nein. Feiern? Klar. Ich schau mal nach. Du zeigst es mir. Wem? Wir? Uns? Was? Heute? Da? Wippte und summte und ging umher. Schau mal, da drüben, da haben sie mehr. Trubel, Turbulenz, der Menschenkörper. Herzschlag, Beat, Gesicht, Gesellschaft, Blicke, Augen, Blitze, Lust. Hast du? Pumpe? Die Hitze, so viel. Die Hilfe, mit schneller, verbraucht sie. Die, was? Wieso? Komm her, komm mit. Wie? Sie? Die? Dunkel, geschaut, kommt Menschen und neben, bestimmter, dann jetzt. Noch ein bisschen noch. Hörst du sie? Weißt du?
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Liebe Fugis, ich war jetzt nicht in einem Workshop kreatives Schreiben und habe meinen ersten Theatertext geschrieben und nutze jetzt mein Solo oder mein Podcast-Feuilleton-Artikel, um euch das vorzustellen, um euch jetzt die nächsten 30, 45 Minuten damit zu rauben, dass ich euch meinen Textkörper, meine Suche nach der Form, meine Ich-Expansion vorstelle, dass ich versuche, über einen Formtext, einen Stücktext, einen Bühnentext, einen Zuschauertext oder einen Scheißdreck zu schreiben, zu reden, euch die Zeit zu stehlen. Nein, liebe Fugis, ich war auf einer Fugengold-Exkursion am gestrigen Tage. Gestriger Tag war der 4. Mai 2024 und zwar habe ich die Eröffnung der 49. Mülheimer Theatertage besucht. Die Mülheimer Theatertage gehen vom 4. Mai bis zum 25. Mai. Wie? Noch nie gehört? Ihr wart noch nie da? Ihr wisst nicht, was die Mülheimer Theatertage sind. Ich lese euch vor, was sie sein wollen auf Grundlage der Beschreibung auf deren Website. Mülheimer Theatertage, das Forum deutschsprachiger Gegenwartsdramatik. Seit 1976 blickt die deutschsprachige Theaterszene jedes Jahr im Mai nach Mülheim an der Ruhr. Im Rahmen der Mülheimer Theatertage werden hier 7 bis 8 Stücke in der wirksamsten Aufführung, meist der Uraufführung, gezeigt. Die Auswahl trifft ein unabhängiges Gremium aus den in der jeweiligen Saison uraufgeführten deutschsprachigen Stücken. Am Ende des Festivals vergibt eine Jury aus KritikerInnen und Theaterschaffenden den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikpreis an den besten Autor oder die beste Autorin. Ja, darum geht's bei den Mülheimer Theatertagen. Die Mülheimer Theatertage sind in der Stadthalle in Mülheim im Theatersaal. Man betrifft, ja, wenn man nach Mülheim an der Ruhr kommt, hat man das Gefühl, man reist irgendwie in der Zeit zurück. Es ist 1960, man ist irgendwie stecken geblieben in so einem Kontinuum. Man denkt sofort an Dark, man sucht sofort irgendwie den Durchgang in die Gegenwart. Es ist irgendwie ganz beschaulich, es ist irgendwie ganz... ja, niedlich, aber irgendwie auch befremdlich und zeitgemäß. Naja, ich bin dorthin, weil, liebe Fugis, ich bekenne es jetzt, ich habe ein Guilty Pleasure. Nein, ihr werdet jetzt nicht etwas Unkontrolliertes hören. Ich werde nicht aus meiner Festung herausgeben. Ich werde nicht in der Chronos der Zeiten zurückgehen. Ich werde nicht dekonspirierend über meine Psyche, meine Seele, mein Begehren sprechen. Nein, ich habe einen Autoren-Guilty Pleasure und das habe ich seit Jahrzehnten. Und das ist der Schriftsteller, der Büchner-Preisträger, der ehemalige Punker, der Ehrenpräsident der Raving-Gesellschaft, der Plattenkofferträger von West Bam. Es ist der Mann, der uns klargemacht hat in Worten, wie der Konsum von Kokain als Wort klingt oder was sozusagen ein Wortrauschen ist. Das ist der Mann, der Text Kokain erfunden hat, der Highspeed-Literatur produziert, der Chronist unserer Zeiten, der unendlich lange daran rumexperimentiert, die Gegenwart zu vermessen, den Sound der Gegenwart zu finden, die Sprache der Gegenwart in der Beschreibung der Gegenwart, in der Notiz, in der Beobachtung, in der Zuspichtung, in dem Aufeinandertreffen von Geist, Welt, Materie, Material, Form und so weiter 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 zu geben, zu schenken. Lesen zu lassen, sehen zu lassen in der Aufführung, hören zu lassen. Aber eins ist immer gewahr, das, was man liest, das, was man sieht, das, was man hört, ja, das ist immer dieses unglaublich gigantomanische Ich. Ich, ich, ich. Der Herzschlag der Texte ist das Ich. Das Ich, das sieht, das Ich, das beobachtet, das Ich, das auf der Flucht vor sich selbst, vor mich, dich, wir, uns, sie, es, was auch immer ist. Ich rede von Reinhard Götz. Reinhard Götz wird am Ende des Festivals 70 Jahre, am 24.05. Er ist einer der bedeutendsten Schriftsteller, Dramatiker deutscher Sprache, vielfach übersetzt seine Werke. Sein Autor, dessen Texte ich bis auf einen einzigen wahnsinnig schlecht und verfehlt finde, aber immer wieder von ihnen angezogen werde, sie zu lesen, Theaterstücke zu sehen, Bühnenauftritte zu besuchen, die Figur, den Autor, den Denker, den Redner, den Tänzer, den Performer, den Styler mir anzusehen. Reinhard Götz. Reinhard Götz verfolgt mich als Guilty Pleasure über Jahrzehnte hinweg. Ich habe in meinem Studium Mitte der 90er Jahre in den Literaturwissenschaften zum ersten Mal überhaupt über die Existenz von Reinhard Götz erfahren. Dann war sozusagen die der Einstieg in einem literaturwissenschaftlichen Seminar, Ingeborg-Bachmann-Preis, Reinhard Götz als Punk liest Subito, einen sehr starken Text. Und schlitzt sich mit einer Rasierklinge die Stirn auf, liest, Blut überströmt, das Blut bedeckt den Text und so weiter. Er bekommt keinen Preis, aber er war der Mediensieger des Ingeborg-Bachmann-Preises. Reich Ranicki war ja vielleicht nicht umwerfend begeistert von Reinhard Götz, aber er war von seiner Sprache fasziniert, von der Stärke seiner Sprache, von der Geschwindigkeit seines Vortrags. Ja, ich arbeite mich irgendwie seit Jahrzehnten an Reinhard Götz ab. Ich habe drei Texte über Reinhard Götz geschrieben. Eines dieser sehr ausführlichen Texte, aber in einer halb akademischen Form oder eigentlich gar nicht in der akademischen Form, fand 2003 in dem Buch Radio Derrida, das war noch so ein bisschen die akademische Off-Szene, in der ich mich bewegt habe, wo ich noch nicht wusste, soll ich Wissenschaftler werden und Lohnarbeit präferieren oder soll ich irgendwie in der freien Kultur- und Kunstszene mich umtun? Wahrscheinlich wäre beides nicht sinnvoll gewesen. Ich hätte was ganz anderes machen sollen, um euch hier nicht permanent auf die Nerven zu gehen, so wie mir Reinhard Götz, genauer Dr. Reinhard Götz, also Mediziner und Historiker, doppelt promoviert. Kein Witz, nein, das ist er, das kann er, das tut er. Ja, also habe ich einen Text geschrieben über Dr. Reinhard Götz und der Text heißt Dr. Reinhard Götz vom Pop-Team, Stilberatung für trendige Lebensart und poppige Textproduktionen. Damit setze ich mich mit seinen Pop-Texten auseinander und den Texten, in denen er über die Popkultur geschrieben hat, die vor allem von ihm Naja, wenn es in den 80er Jahren noch Punk war, dann halt Raving, 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 Raving. Also die Raving Society war Techno, der Beat, die Tanzfläche, der Tresor, Berlin, der Exzess, die Körper, das Schwitzen, das Blicken, das Schauen, das Notieren, das Wahrnehmen, das Funkeln, das Explodieren, das Sexualisieren, das Schreiben als Ersatzsex, das unruhige, neurasthenische durch Clubs, durch Berlin, durch die Welt, durch die Literatur gehen, das zitateske Fotografieren des Publikums im Andy Warhol-Style, immer eine Kamera um, das Ornanieren auf Nicolas Luhmann, ja, die Systemtheorie, das Größte, das Beste, das Eigentliche, das Wundervollste, lange Zeit. Naja, Reinhard Götz eben, Dr. Dr. Reinhard Götz, um präzise zu sein, ja, eine schillernde Zeitfigur, so oder so, wie man es sehen will. Warum bin ich überhaupt fasziniert worden? Ich fand seinen ersten Roman oder das, naja, es ist kein Roman, seinen ersten Langtext, ja, Romane und all diese Bezeichnungen greifen nicht. Auch Theatertexte, die Theatertexte sind, damit sie als Theatertexte verkauft werden können, vor allem in Sammlungen des Suhrkamp Verlages. Also das erste Langtext, das erste Konvolut von Dr. Dr. Reinhard Götz war irre. Da war ich angefixt, da war ich fasziniert. Ich war fasziniert vom Speed der Sprache, von Formulierungsakrobatiken, von auch semantischem, rhetorischem Bullshit-Bingo, wie dem gerade zitierten Turbulenz der Menschenkörper. Ein eigener Stil, eine eigene Haltung, aber letztlich nicht Bullshit-resilient. Und ich war in diesem Moment auch nicht Bullshit-resilient, sondern ich habe diesen Text rauschhaft erlebt, nicht weil ich berauscht war, sondern er mich berauscht hat bei der Lektüre, beim Speed, bei den Sprachbildern, bei dem Abgehackten, bei dem Heraushören der Stimme des Autors Dr. Reinhard Götz, bei der Beschreibung von Szenarien, München, Punk, Subkultur, Szene, Welt, Gegenwart, Kronos, Festungen, Sprache, Scheitern, whatever. Ich war von seiner Performance damals im Studium, da fand ich alles cool, was cool war, weil Literaturwissenschaften zu studieren nur eines der uncoolsten Dinge ist, die man machen kann, die man auch vielleicht gar nicht machen sollte. Dass einem eigentlich die Literatur austreibt, wenn man Literaturwissenschaften studiert. Wäre schon Linguistik viel cooler gewesen, aber ich habe halt Literaturwissenschaften studiert, kann man nichts machen. Dazu noch Philosophie, das macht einen halt kaputt im Kopf, das gibt einem irgendwie auf Partys gute Gefühle, aber im Endeffekt wird man ja irre, da wird man ganz irre, sind wir wieder beim ersten Roman irre. All das, was Reinhard Götz nach irre geschrieben hat, war für mich irre scheiße, irre langweilig, irre nervig, irre ins Leere führende, irre ununterhaltsam, irre also ganz sinnvoll. Naja, und ich war aber trotzdem immer angesprochen davon, okay, jetzt kommt ein neuer Text von Götz, jetzt kommt ein neues Theaterstück, jetzt gibt's irgendwie eine neue Zusammenstellung, es gibt irgendwie eine Performance, weil ich irgendwie angezogen war. Und ich bin die ganze Zeit dabei, so ich suche so, Mann, was zieht mich da an, was interessiert mich, aber ich rede mich doch jedes Mal auf. Ich finde nicht wirklich was cool. Ich schreibe mir keine Sätze raus, ich habe irgendwie nicht, wo ich sage, okay, ich habe einen Denkansatz bekommen, ich bin irgendwie weitergekommen, irgendwo hingekommen, hab irgendwas gelernt, hab irgendwas erfahren, hab irgendwas, irgendwas halt, ne? Irgendwie, irgendwo, irgendwann, irgendwas halt so, ja. Dann hat er immer rumgedisst in seinen Texten, unter anderem auf jemanden, mit dem ich zusammen ein Buch gemacht habe, nämlich Achim Stepanski, früherer Labelbetreiber von Mill Plateau, Ritornell und anderen. Mit dem habe ich dieses Buch Sound Cultures auch bei Suhrkamp gemacht, in der Edition 2003 über avancierte digitale und elektronische Musik. Und Reinhard Götz hat sich immer, also nicht immer, sondern einmal schön war Achim aufgeregt, das hat mich sehr amüsiert, nicht weil ich dachte, Achim, sondern einfach dieses Aufregen und dieses Hochgejesse über, ja, Mill Plateau, darunter hat das nicht, ja, was soll das denn überhaupt, ein Plateau reicht doch, ein Plateau ist doch genau genug und so weiter. Also es ging um diesen Fetisch von Gilles Deleuze an Gilles Deleuze, französischen Philosophen, dem Achim Stepanski hatte, und vielleicht über die Musik und über andere Dinge, wer weiß das. Naja, das Interessante ist, dass jemand wie Reinhard Götz verschiedene Schutzheilige hat, die theoretisch natürlich sind, und da vor allem ist eines Niklas Luhmann, und das ist ganz wesentlich, weil bei Niklas Luhmann oder bei kybernetischen Ansätzen, bei systemtheoretischen Ansätzen die Frage der Form eine große Rolle spielt. Auf die Form kommen wir zurück. Aber jetzt habe ich lange schon gelabert und ihr wisst gar nicht, wo will ich denn hin? Und Reinhard Götz weiß, bei Reinhard Götz weiß man ja auch nie, wo der hin will, wo der Text hin will, was der Text will, was es überhaupt soll und so weiter. Wir sind jetzt hier auf Seite 16. Seite 16. 7. Kato, die Schamanistin, beschwört die Weltkugel. PR von Löwen. Blick ins aktuelle Astrologikum. Irgendwo muss der Idealismus ja herkommen. Die Silberkugel, der moderne Aufmarsch der kommenden Jahre, der Jugend, Rückzug der vergangenen, der verkommenen alten, vergangener Zeiten, Abschutz. Ich sehe Brände, Feuer, Fluten, Explosionen ohne. Eine Eiszeit der Seele zieht herauf. Nackte Irren einsam durch die Schall, durch Toasten. Riesenstraßen, neu erbauter Mega-Metropolen der Vernunft zu Massenhaftigkeitsgeschehnissen blitzartig kontrahiert, eine Diktatur der Grausamkeit der Wahrheit, die keine noch so marginalen Nichtigkeiten anderer Irrender neben sich gelten lässt. So sicher war sich noch keine Menschheitssekunde im Wissen, was sein wird, war und ist. Einige Morde müssen noch und werden noch vollstreckt werden müssen, um definitiv zu verhindern, dass Fehlgedanken den Fortschritt zur Umkehr, die ansteht, das ergibt die Logik der Forschung in den Tiefen der Geschichte, fragwürdig erscheinen lassen könnte. Eine Zeit auch des Zorns im biblischen Ausmaß. Die Lager des 20. Jahrhunderts werden klein gewesen sein gegen die jetzt nötigen Schutzraumkomplexe etc. pp. Und so weiter. Es ist eine Beilage aus der wichtigen Zeitschrift Theater Heute. Wer sich mit dem Theater in Deutschland beschäftigen möchte oder im deutschsprachigen Raum, sollte Theater Heute lesen. In der Dezemberausgabe gab es eine Rede, die Reinhard Götz vor der Uraufführung in Berlin gehalten hat. Die Uraufführung des Theaterstücks war am 22. September im Berliner Ensemble. Regie führte hier Claudia Bossert, das Bühnenbild bildete Elisabeth Weiß, die Kostüme sind von Andy Besuch, Sound und Video von Annalena Fröhlich, Licht von Cornelia Gloth, Dramaturgie von Daniel Richter, den werdet ihr sowieso kennen, aber den werdet ihr vielleicht auch kennen mit Blick auf die Fugengold-Besprechung von Marc und mir. Naja, dieses Stück oder mit diesem Stück wurden die 49. Mülheimer Theatertage begründet. Ja, begründet, eröffnet, nicht begründet, eröffnet. Dieses, ja, Reinhard Götz war selber da, Reinhard Götz trug, also man muss wirklich sagen, sehr drahtig, sehr smart, wie immer, kurzes, weißes Haar, eine blaue Lonsdale-Jacke, kariertes Innenfutter natürlich, ein weißes Hemd, darunter ein weißes T-Shirt, einen Knopf geöffnet, eine Jeans und dazu Turnschuhe, ein rote Jutebeutel, was auch immer da drin war, wahrscheinlich von den Theatertagen. Selbst saß mitten im Publikum, schaute dem Stück, dem Treiben zu, kam kurz auf die Bühne, war aber eher so unprätentiös, wie man ihn zumindest in solchen Situationen kennt. Das Prätentiöse kommt in den anderen Rollen wieder, auf das ich gleich zu sprechen oder auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Ging auf die Bühne, verbeugte sich zweimal, verschwunden war er für die Nacht. Naja, auf jeden Fall so mit seinem Stück wurden die 49. Mülheimer Theatertage eröffnet. Es gab zunächst von Stefanie Steinberg, der Festivalleitung, einleitende kurze Worte zum Festival, zum Ablauf, zu dem, was uns erwarten wird in den nächsten 3 Wochen. Und dann gab es trostlose Tropen, die Reden der wichtigen Menschen. Der Oberbürgermeister Marc Buchholz hat begonnen, der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim. Es wurde natürlich davon geredet, dass eine wunderschöne Stadt ist, Mülheim, dass ein wunderschönes Theater sei. Ja, und das Theater auch wichtig sei. Also ich muss dazu sagen, als Profi-Politiker sollte man auch Reden, die für einen geschrieben werden, zumindest mal vorher gelesen haben und nicht in dem Moment der Aufführung selbst. Performativ, klar, das ist das Theater. Auf dem Bühnenraum entsteht das Stück. Die Abstraktion der Gedanken trifft auf die Konkretion der Körper. Das klingt fast nach Reinhard Götz, das ist sogar von Reinhard Götz. Ich habe es geklaut, gestohlen und so weiter, aber in dem Universum, in dem sich auch Reinhard Götz bewegt, gibt es keinen Diebschall, gibt es keine Zitation, gibt es nur Referenzialisierungen, Intertextualitäten und das Verwischen von Spuren in einem Brei aus Speedigkeiten. Auf jeden Fall, Marco Buchholz erzählte irgendeinen belanglosen Unsinn, der nichts wirklich mit dem Ort, mit dem Stück, mit dem Rahmen zu tun hatte. PolitikerInnen müssen anscheinend sinnfreie Sentenzen und Grußworte immer wieder sprechen, um dem doch einen feierlichen Rahmen zu geben, weil man ist ja schließlich in deren Stadt, wenn man als Oberbürgermeister an den Pforten der Macht dreht und natürlich auch Geld zur Verfügung stellt. Danach kam Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, und sie sagte, dass Mülheim jetzt für 3 Wochen das Epizentrum des deutschsprachigen Theaters werde. Das ist nicht falsch. Sie war motiviert, sympathisch, freundlich und so weiter, aber auch inhaltsleer wie Marco Buchholz selbst. Aber das ist natürlich wahrscheinlich auch eine sehr klare strategische Wahl gewesen, denn dem Stück gilt alle Aufmerksamkeit, da sind die Ideen drin, da sind die Thesen drin, da ist es drin, ja, worauf es doch ankommt. Wer will denn PolitikerInnen lange hören? Hauptsache, sie lachen freundlich, finden alles geil, sprechen davon, wie unglaublich geil die Qualität des Festivals ist. Ich weiß gar nicht, ob Marco Buchholz jemals schon ein Stück von Reinhold Götz gelesen hat, einen Text von ihm gelesen hat, etwas von ihm gesehen hat, das er nicht spannend gefunden, aber auch egal, bei Ina Brandes würde mich das genauso interessieren. Das sind aber Marginalien, Fußnoten, Nichtigkeiten, Trubel, Turbulenzen in der Gegenwart der Aufnahme, die natürlich hypersituativ geschieht, aus einer Laune heraus, weil meine Partnerin und ich uns wahnsinnig aufgeregt haben über das Stück, über die Inszenierung, um schon mal diese Spannung vorwegzunehmen. Keine Dramaturgie, wir sind in einem, wie ihr doch wisst, nach postdramatischem Theater angekommen, also von daher wird alles auf den Tisch gelegt, keine Geheimnisse, keine Enthüllung, keine doppelten Böden, sondern alles ist echt in der Echtzeit der Rede, des Textes, der Aufnahme, keine doppelten Böden, kein bestirnter Himmel über mir, kein moralisches Gesetz in mir, keine Tiefe in meinem Geiste, ich bin Oberfläche pur, ich bin Repräsentationskörper, ich bin Geschwindigkeitskörper, ich bin eine Trubelturbulenz der Echtzeit. Bitte schaltet einfach aus und hört euch diesen Terror meiner Rede, meiner Worte, meiner was auch immer nicht an. Terror ist ein gutes Thema. Terror ist ein Moment, diesen Text zu beschreiben oder dieses Theaterstück zu beschreiben. Dieses Theaterstück war Terror der Sinne, aber das war es in einem guten und in einem schlechten Sinne zugleich. Naja, was gibt es zu sagen zum Stück? Was es zu sagen gibt zum Stück? Werden wir in den Worten von Daniel Richter, dem Dramaturgen, der auf dem Faltblättchen, das auch gleichzeitig ein wunderschönes Poster zum Aufhängen im Kinderzimmer ist, wir sind ja schließlich in der Familie, oder, oh, jetzt habe ich zu viel verraten, es geht vielleicht um den Zusammenhang von Familie und Gewalt in diesem Stück, und er schreibt in diesem Falt-Liporello Folgendes an, ich lasse natürlich viel aus, springe in dem Text hin und her, es ist auch vollkommen egal, die Ordnung des Textes ist vollkommen egal, vielleicht nicht die Ordnung des Textes, nein, die Ordnung des Textes ist sehr, sehr wichtig, ist sehr klar konzipiert, ist sehr klar gestaltet, aber die Sinnsentenzen, die Sinnspuren und so weiter, das ist willkürlich, das ist hin und her geworfen, das hat keine Bezugnahme aufeinander, das ist gemixt, das ist gesampelt, das ist reingeworfen, rausgesprungen und so weiter. Vollkommen egal, es heißt in dem Absatz, in dem der Absatz heißt, alle Gewalt geht von der Familie aus, fasst Daniel Richter zusammen, worum es in dem Stück geht. Ich werde es euch mitteilen, da muss ich es euch nicht zusammenfassen. Ich erzähle euch aber gleich, was ich rausgehört, rausgesehen, rausempfunden, rausgesprochen habe. Aber jetzt Daniel Richter, viel cooler als MS Kleiner. Zitat, zugespitzt bei Götz, Zitat, alle Gewalt geht von der Familie aus. Sein Gegenwartsprotokoll Baracke erklärt die Liebe zum Gegenstand der Untersuchung, wie Liebe in soziale Praxis übergeht und Gewalt aus ihr entstehen kann. Seine Versuchsanordnung setzt mit dem ersten Verliebtsein ein, als rauschhaft, technoide Präsenzerfahrung des Selbst jenseits der alltäglichen Gegenwart der, Zitat in Zitat, real brutalen Echtrealität, Zitat Ende im Zitat. Baracke erzählt den Lebenslauf der Liebe über gut 30 Jahre, über eine Generation hinweg, aus einer Clique von Jugendlichen, aus dem thüringischen Kölper, die um 1977 herum geboren sind, geht ein Liebespaar hervor. Bea und Ramin erfahren die große Liebe, die wieder vergeht. Später verbindet sich Bea mit einem anderen Mann aus dem früheren Freundeskreis, Uwe. Er war Teil der Clique, die in Opposition ging zu der friedlich gewalt-langweilten Elterngeneration und sich radikalisierte. Mit Uwe bekommt Bea ein Kind. Mit ihm gründet sie eine Familie. Die Verwandtschaftszweige reichen bis nach Westdeutschland, wo im Kreise der Münchner Großfamilie ein Hochzeitsfest stattfindet. Ost begegnet West. Der Familie gelingt es nach einigen Jahren, die ärmlichen Verhältnisse in Kölper hinter sich zu lassen und in das wohlhabende Dresdner Villenviertel Weißer Hirsch zu ziehen. Alles könnte zum familiären Erfolgsmodell werden, wenn die politische Vergangenheit der Clique nicht die Gegenwart der Familie einholen würde. Götz zeichnet scharfsinnig nach, wie sich mit der Institutionalisierung der Liebe durch die Ehe ein Ordnungssystem der Gewalt in die Liebe eingeschrieben hat, dem ein verborgenes Machtdispositiv zugrunde liegt, das patriarchale Unterdrückungsmechanismen verschleiert und häusliche Gewalt und Missbrauch reproduziert. Zitat Ende. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Es endet hier, also die Beschreibung von Daniel Richter, die Zusammenfassung von Daniel Richter mit dem Kapitel Linguistik der Lüge. Wieder ein catchy Begriff, eine catchy Formulierung. Und das ist das Signalsystem der Sprache bei Reinhard Götz. Die Sexiness vom Wortdesign, die Sexiness der Formübungen, die Sexiness des Wortbauens. Inhaltlich, darauf kommen wir zurück. Also Linguistik der Lüge, ich schweife ab, entschuldigt nicht. Reinhard Götz schreibt der gesellschaftlichen Fiktion von Familie fiktiv eine fehlgeleitete Realität der heteronormativen Konstruktion von Familie ein und entblößt jenes als System pausenlos reproduzierender Gewalt und Herrschaft. Es sind die Lügen der Fiktion, der Linguistik der Lüge, die Götz entlarvt. Mit seinem sprachlichen Sog hält er uns die Zustände eines noch heute tabuisierten Kosmos vor Augen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Und auch wenn Götz Verfechter eines Denkens in Ambivalenzen ist und einseitig moralisierende Deutung rigoros ablehnt, zielt er metareflexiv dennoch in den Krieg gegen den familiären Terror auf dem Schlachtfeld der Kommunikation. Der Autor ruft zum Theaterterror auf, der Schweigen zu durchbrechen strebt, da sich von Generation zu Generation weiter tradiert. Und da, wo Schweigen ist, übernimmt der Text selbst das Sprechen. AutorInnenschaft also als unmittelbare Antwort auf den Systemdefekt. Baracke ist somit ein Stück terroristischer Literatur, in der Authentizität und Fiktion in eins fallen. Konsequent setzt Reinhard Götz am Ende ein konventionelles bürgerliches Trauerspiel in Szene, lässt die eingespielte Theaternarration von Familie vor uns abschulen. Eine Referenz auf das Theater selbst als Ort der Selbstverständigung bürgerlicher Werte. Es ist eines von Götz bewährten Verfahren der Zitation, die Dekonstruktion einer Ordnung folgen zu lassen. Soweit Daniel Richter im Liporello zum Stück. Hinten gibt's Poster, kann man sich überlegen, liest man das oder macht man lieber Poster, weil sieht geil aus. Sieht geil aus ist ein gutes Stichwort. Ja klar, Reinhard Götz sieht geil aus. Der rote Anzug, auf den ich später zu sprechen komme, sieht geil aus. Auch ich habe ihn, ich sehe nicht geil aus damit. Deshalb werde ich mich als Götz-Puppe verkleiden für euch und das aber sozusagen mit Marc dann gestalten und in eine tolle Form bringen. Denn um Form geht eigentlich letztlich alles. Aber wir waren bei toll, wir waren bei sexy, wir waren bei wahnsinnig gut aussehend. Das Bühnenbild war grandios. Es war ein fantastisch gezogener Bühnenraum, Bühnenräume, Museen der Gegenwart, eingekapselte Glasräume, Innen-Außen-Perspektiven, eine Drehbühne, die unfassbar sinnvoll eingesetzt worden ist. Ja, also sehr viel Inszenierung, sehr viel Performativität, sehr viel Raum in Raum, sehr viel Gestaltung von Raum, sehr viel Leben lassen dessen, was Theater ist, das, was Bühne ist, das, was sozusagen auf Bühnen in Bühnen präsentiert werden kann, in der Dynamik, im Dreh, in der Energie. Das zweite unglaublich passende war zunächst am Anfang, danach wurde es wie sehr oft in Theaterinszenierungen zu Stücken von Reinhard Götz sehr enttäuschend, war knallende Techno, laut, krachig, Soundarmadern, Soundterror, Soundmanöver, Soundkriege, übertönend, überlaut, grandios inszeniert, viel wichtiger als das Gerede, das Gemetzel der Rede, das Gemetzel der Kommunikation und so weiter, ein performativer Geräuschraum, ein akustischer Raum, ein Raum, in dem es bam, 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 Also Schuss, 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 Sound, Sound, Sound. Ja, und dann die Körper, die spielten, ja, eine sehr, sehr gut besetzte, sehr gut besetztes Stück im Berliner Ensemble. Starke Inszenierungen, die dann aber auch in sich zusammengefallen sind, je länger das Stück dauerte. Uraufführung 22. September, 2 Stunden 20 ohne Pause. An den Pausenlosigkeiten des Theaters, da mäkelt Reinhold Götze rum, das geht doch nicht. Der Zuschauer, die Zuschauerinnen sind überfordert. Man muss das Moment der Ruhe, der Entspannung lassen, der Toilettenkang im Tresor, das Gehen zur Theke, das Einschmeißen der Pille, das Trinken des Biers, des Wassers, whatever, des Betrachtens, des interessenlosen Wohlgefallens, des Glücksmomentes, der Jetzt-Echtigkeit und so weiter. Ihr merkt, ich kann diese Wortkonstruktion natürlich in der Improvisation überhaupt nicht nachahmen, weil sie Ergebnisse der Konstruktion sind. Reinhold Götz ist nie in irgendeiner Form in seinen Texten improvisierend, nie spontan, nie halluzinogen, nie in irgendeiner Form situativ. Er ist stets der Konstrukteur, der Formdesigner, der Formingenieur, der Formkybernetiker, der nichts dem Zufall entlässt, keine Atempause zwischen Worten, Buchstaben, semantischen Reihungen, rhetorischen Rahmen, Redefiguren. Dieser Stück ist entsprechend überdeterminiert. Es ist ein großes Rauschen von Kommunikation. Es ist ein großes Rauschen von einem Bedeutungswollen, das aber gleichzeitig eine Sinnimpotenz inszeniert. Ein großes Tönen von Theoremen. Ein großes Auseinandergehen philosophischer Philosophien. Ein großes Auseinandergehen von changierenden Chiasmen. Was auch immer redet, loslabern. Ein Stück, ein Text. Von ihm kein Stück, ein Text. Ja, loslabern, immer loslabern. Was rauskommt, egal. Protokollist sein. Ich bin Protokollist meines Hirns in dem Moment, in dem ich rede. Hallo, sie gehen, wie die Texte erscheinen wollen und können und müssen und tun. Aber ich rede doch gar nicht so viel über das Stück. Ich rede eher über meine Interpretation. Was soll das denn? Ich bin weg vom Stück. Das geht doch nicht. Ja, ihr werdet sehen, warum das extrem wichtig ist, dass es nie um Stücke geht, dass es nie um Texte geht bei Reinhold Götz, sondern um die Macht des Kommentars, um die Autorität der Autorschaft, die er niemals dekonstruiert, sondern immer nur verfestigt und verfestigt und verfestigt. Das ist die Verführung von Reinhold Götz, dass man denkt, Mensch, er ist doch der große Dekonstruktivist. Er ist der, der alles in Unordnung bringt, ins Chaos, in die Bewegung, ja, in das Experiment, in die Anordnung, in das Labor. Und all das ist eben nicht der Fall. Er ist der autoritärste Charakter in der deutschsprachigen Literaturszene, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ich komme gleich darauf zurück. Lassen wir uns noch ein bisschen beim Guten sein, bei der Inszenierung, beim Stück, beim Sound. Das Problem, wie im Text selbst, es verliert sich. Es sind zu viele Assoziationen, es sind zu viele Dinge, die aufeinander prasseln, die das Hirn überfordern, das Hirn anzünden. Und natürlich muss das gerettet werden. Ja, dass es natürlich wichtig ist, dass die ZuschauerInnen überfordert sind, dass sie implodieren, dass sie explodieren, dass sie umfallen, dass sie bis zur körperlichen Erschöpfung das Stück wahrnehmen, dass es wirklich performatives Kino ist. Das Kino, das in ihnen stattfindet, im Moment der Betrachtung. Die Bühne verlagert sich in den Körper, in die Wahrnehmung, in den Geist, in die explodierenden, implodierenden Rezeptoren bei der Wahrnehmung. Das will das Stück. 2 Stunden 20. Geballer, Geballer, Geballer. Texte, Worte, Kommunikation, Spiel, Sound, Sound, Sound. Am Ende bleibt nichts übrig. Es bleibt nichts übrig. Keine Erinnerung an ein Spiel, keine Erinnerung an ein Bild, keine Erinnerung an ein Wort, es bleibt nichts übrig als Sound, als ein Sound, den man nicht zurückreferenzialisieren kann. 2 Stunden 20, die den Schauspielerinnen alles abgefordert haben. Eine große Verehrung von mir, ein großer nachträglicher Applaus für das Ensemble, für das Schauspiel, ein großer Applaus für die Inszenierung, für die Dramaturgie, für die Regie, für das Bühnenbild, für den Sound. Ja, großes, großes Kompliment, nur eben nicht für den Text, nur eben nicht für den Autor, nur eben nicht für das, was eigentlich, aber vielleicht auch überhaupt nicht im Vordergrund stehen soll. Ja, ein Thema, der Terror der Familie, der wahllos gelingt wird an den Terror der NSU, der Terror innen, der Terror draußen, Uwe, Bär, ja, Thüringen, die 90er, die Gewalt, die Pistole, der Faschismus, alles gehört irgendwie für sich zusammen. Ihr fragt euch, was ist los, was soll das? Vielleicht habt ihr das Stück gesehen, vielleicht habt ihr das Stück gelesen, vielleicht kennt ihr Reinhold Götz, vielleicht kennt ihr ihn auch nicht, wie auch immer. Immer, das ist ein gutes Stichwort, immer ist das, was entscheidend ist bei Reinhold Götz, bei seinen Stücken, bei seinen Texten, bei der Reflexion auf das, was dargeboten wird. Das Entscheidende, was es sozusagen im Götzschen Textuniversum gibt, im Götzschen Autoruniversum gibt, im Götzschen Erzähleruniversum gibt, in der Götzfigur gibt, die er gibt, auf den Bühnen, die ihm geboten werden. Die Interpretation, der Kommentar, all das, was Roland Barthes und Michel Foucault zum Teufel gejagt haben, ja, in den 1960er, in den 1970er Jahren, all das, was sozusagen für sie relevant war, holt er wieder zurück. Er ist der hohe Priester der Autorität, der Autorschaft. Und er schafft die Autorschaft nicht ab. Er verfestigt sie, er zementiert sie. Er ist immer zwangsmäßig, neurotisch auf der Suche nach einem Nach des Post und dann ein Post des Nach und wieder ein Nach des Post und Post des Nach und Nach des Post und Post des Nach, Nach des Post, 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 Post. Ja, die Post ist da. Jetzt ist die Post da. Theater heute, er hat also bei der Uraufführung gleich ist er mit der Rezeption des Stückes eingestiegen. Er erklärt, der Autor erklärt den Text, bevor der Text performativ wird. Ich lese ein bisschen aus Theater heute. Kauft euch das Magazin Dezember 2023. Da habt ihr den Text und ihr habt sozusagen seinen Kommentar. Punkt 1. Thema. Baracke, Familie und Gewalt, das ist das zentrale Thema dieses Stückes. Ganz simpel und klar. Es zieht mich immer hin zu großen, einfachen Themen, die etwas Banales, fast Anarchisches haben. Rave, das Feiern, Irre, der Wahnsinn, Abfall für alle, das Ich, Johann Holtrop, Geld und Macht und hier also Baracke, Familie und Gewalt. Es ist meine mir seltsam selbstverständliche Urintuition, dass diese beiden Dinge zusammengehören, Familie und Gewalt, obwohl ich natürlich weiß, dass andere bei Familie an ganz große Dinge denken, aber an welche eigentlich genau? Etwa an Glück? Nein. Die Nähe, der Körper, der geschlossene Raum, die Sexualität, der hohe Druck, die lange Dauer der Tage, der Jahre, nicht zuletzt auch die von den Genen mitbewirkte Übernähe der Charaktere. Das ist das fundamentale, explosive Setting der Familie, das sich fast normalhaft in gewalttätigen Ausbrüchen entlädt. Ich überspringe einige Absätze, mach's euch weiter vor. Ich wollte ein Familienstück schreiben. Was heißt das? Familie ist ja etwas Einfaches, Uraltes, von konkreten Grundsetting her auch noch in sich selbst schon Theatrales. Für die erkennende Analyse ist Familie damit aber viel schwerer zu bestimmen als das Gesellschaftsstück, das primär von Macht handelt oder das Ich-Stück, das primär vom Geist handelt. Zum dritten Mal habe ich jetzt versucht, ein Familienstück zu schreiben. Beim ersten Mal, dem Stück Schlachten, habe ich mich darauf konzentriert, was Familie nach innen ist. Welche Art von Gewalt, der geschlossene nach außen, völlig abgeschlossene Raum der Familie hervorbringt. Bei Kritik in Festung ging es um Sprache als Ausgegebenes, das Unaussprechliche, das das Erleben in Familie zu etwas Dämonischen beängstigend macht. Ich drehe die Seite um. Wir werden von Seite 27 zu Seite 28 reisen. Über dem Text steht als ein riesengroßer, also halbe Seite Text, halbe Seite Reinhold Götz, nur Oberkörper in seinem roten Adidas Trainingsanzug und preached. Hier bei Baracke wollte ich innen und außen zeigen, dass Schweigen der Gewalt im Inneren und Familienbezug zum Außen, das als Sehnsuchts- und Fluchtraum sichtbar wird, aber auch als die von außen auf die Familie einwirkende Welt. Entsprechend habe ich den Text darauf konzentriert. Dann gehen wir ein wenig weiter. Was kann ich euch noch vorlesen? Vielleicht etwas, zwei, drei Passagen noch. Form also. Das eigentliche Rätsel der Produktion ist jedes Mal die Form. Die Frage, wie kann ich es sagen? Wie muss das Stück klingen als Ganzes? Wie muss es gebaut sein? Wie müsste jeder einzelne Satz klingen, dass das von Weltseite her gegebene Thema fassbar und für mich sagbar wird? Es geht dabei um Anmutung und Sound, programmatisch unbestimmte Gespürkategorien, weil das, was in ihnen zustande kommen und zum Ausgleich gebracht werden muss, so vielfältig in sich widersprüchlich ist, dass ich selbst es erkennend intellektuell nicht nicht erschließen kann. Ich muss es also probieren, probiere dauernd verschiedene Redeweisen und Bauweisen aus, schreibe einzelne Szenen, ordne sie in bestimmter Weise in eine bestimmte Anordnung der Akte ein, in deren Folge und Zusammenhang experimentiere mit verschiedenen Abläufen. Wann kommt was? Wie geht es los? Was folgt auf das? Was sind hier die sehr skulpturalen, handwerklichen Aktivitäten? Ich lasse etwas aus und dann ein weiteres Selbstsignifikation. Erbauen des Textes nach dem Text, durch den der Text, um den es geht, nämlich das Theaterstück, überhaupt erst möglich wird. Die zentrale Formidee, die mir bei allem insgesamt vorschwebt, ist ein nachpostdramatisches Theater, das auf die Erschöpfung des postdramatischen Theaters reagiert, aber ohne dessen fantastischen Leistungen aufzugeben. Naja, jetzt schauen wir mal. Ich werde noch einen Absatz zitieren und dann gehen wir wieder in den Kommentar zurück. Aber hier ist der Meisterkommentar. Fast ein gottgleicher Kommentar zu seinem Stück. Ich glaube, dass Gott, nachdem er die Welt geschaffen hat, zumindest im Text die Welt geschaffen hat oder für ihn die Welt geschaffen worden ist oder für alle, die zumindest daran glauben, hat er wahrscheinlich selbstzufrieden da gesessen und so einen Klassenaufsatz geschrieben wie Reinhard Götz. Ich, Gott, habe die Welt erschaffen. Ein Interpretationsversuch. Ich, Götz, Autor, Interpreten, Kommentar. Gott habe den Text verfasst, also nicht ich, sondern der Erzähler hat den Text oder der Autor hat den Text. Nein, das ist ja nicht Reinhard Götz, das ist ja das Autor-Ich. Und dann gibt es, naja, keine Erzähler, es gibt Figuren, also figurale Handlung, figurale Rede, es gibt Monologe, was auch immer. Was ist denn los überhaupt? Was rede ich denn da überhaupt? Das ist alles Quatsch. Also wieder zurück zur Interpretation. Viel besser, viel genauer, viel präziser. All das ist Metaphorik im Nachhinein. Beim Versuch zu verstehen, was man gemacht hat, beim Schreiben selbst sind das Tast-Lausch-Gespürvorgänge, Ahnungen, Anmutungen. Welche Harmonie also braucht es, um die maximale Dissonanz unterschiedlicher Sprechweisen zu ermöglichen? Von der totalen Banalität bestimmter Sätze, Haltungen, Mechaniken des Dialogs bis hin zu kaum mehr nachvollziehbaren theoretischen Passagen oder hochgepitchten, gefühlvollen Lyrizismen. Denn all das soll da sein. Denn es ist da in der Welt, auch ganz besonders in mir selbst. All das muss der Bau ermöglichen und zusammenhalten. Was ändert sich am Ganzen, wenn in einer Szene ein Kassenzettel auftritt, ein Tagebuchantrag oder ein echter Brief, der auch noch direkt auf das in der Szene davor Geschehene antwortet? Liebe Fugis, wir sind eigentlich hier in einem permanent iterierenden Niklas Luhmann-Seminar, denn unsere Gesellschaft besteht aus Kommunikation und nur aus Kommunikation. Eines von vielen Niklas Luhmann-Zitaten, das ich an dieser Stelle zitieren könnte, wenn ich wollte. Ich habe es getan, ich werde es nicht kommentieren. Doch, ich werde es kommentieren, ich muss es kommentieren, denn das ist ja der eigentliche Knackpunkt. Reinhard Götz hat noch nie einmal, das muss er auch gar nicht, er ist überhaupt nicht zu verpflichtet, einen Inhalt produziert. Reinhard Götz produziert keine Inhalte, Reinhard Götz produziert keine Sinneinheiten. Reinhard Götz ist ein Textradikaler, ja, ein Textanarchist. Er ist ein, ja, fast schon, er, seine Vorliebe für die RAF, seine Huldigung, seine Verneigung vor der RAF, ja, seine, sein Wohlklang zur RAF und so weiter und so weiter. Er ist sozusagen ein wirklicher, der im Widerstand befindender, im Kampf sich befindender Autor, dem es allein um Form und Formspiele geht, der den Text selbst eben auf die Form reduziert, aber das sozusagen, wenn es um seine Theaterstücke geht, das, wenn es um seine Langtexte geht, das, wenn er mit Westbam Scratches, Snippets, kleine Formen produziert, genau darum geht es. Reinhard Götz, er ist permanent auf der Suche nach der Sprache der Aufzeichnung, nach der Sprache der Gegenwart und der Art und Weise, wie die Sprache der Gegenwart, die Sprachen der Gegenwart, die Kommunikation der Gegenwart kartografieren kann. Und im Endeffekt sind alle seine Texte Versuche der Kartografie der Sprache Und eben nicht des Inhaltes, nicht der Bedeutung, nicht der Referenzialisierung von Themen, des assoziativen Denkens, das über Sinnsentenzen, das über etwas vielleicht Aphoristisches, das über das Moment, so also wie Musik funktioniert, also über ein Mixen und ein Samplen, ja, über ein Beatmixing, über sozusagen auch so im DJ-Sinne, also durch das Zusammenbringen unterschiedlicher Materialien, ja, einen neuen Teppich entstehen lässt. Das ist nicht sozusagen im Sinne auch des Ansatzes zu sagen, okay, ich überlege mir, welche Sprache passt zu welchen Inhalten, wie zitiere ich Passagen, um irgendwie eine Sinnform zu produzieren, sondern es ist auch nicht die Idee einer Recreativity, die etwa Jim Jarmusch oder Jean-Luc Godard haben, dass man sagt, okay, wir machen einen riesen Sampler, also wir nehmen die Lieblingsromane von uns, wir nehmen andere coole Dinge aus der Musik, aus dem Theater und so weiter, mixen das irgendwie alles zusammen, daraus entsteht dann ein Film oder auch in der Kunst, also dann aus den intertextuellen Geweben heraus, aus dem Zusammenschneiden und so weiter, entsteht dann etwas Neues, beziehungsweise nicht etwas Neues, sondern etwas Originelles, etwas Innovatives im besten Sinne. Um all das geht es Reinhard Götz nicht. Es ist halt dieses permanente Formsuchen und es ist der Fetischismus der Form, der er huldigt, der Bauform, der Architektur, das Haus der Sprache sozusagen so auszugestalten, dass das Haus der Sprache verschiedene Bühnen enthält, auf denen er Sprachspiele spielen lassen kann oder mit sich selbst spielen lassen kann. Und Figuren sind alles Hüllen, sind leere Hüllen. Auch ein Jonathan Holtrop ist eine leere Hülle, in dem es halt eben um Diskursthemen geht. Und natürlich nicht umsonst um Geld und Macht. Natürlich geht es um andere Stücke, um Liebe und Wahnsinn. Wir sind natürlich in symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, von denen etwa Niklas Luhmann spricht, aber auch Talcott Parsons, auf den sich Niklas Luhmann bezieht, in der Entwicklung seiner Systemtheorie. Das heißt, wir reduzieren die Gesellschaft auf bestimmte, also symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, die dann halt repräsentativ für gesellschaftliche Systeme, Denkformen und so weiter stehen. Das Ganze wird dann aufgehübscht mit Hegel-Zitaten, Hieroglyphen, der Vernunft und so weiter. Das hört sich dann toll an, das ist dann sexy und so weiter, aber ohne philosophischen Unterbau, ohne philosophisches Werk, ohne argumentatives Ausprobieren, sind es einfach so sexy Wörter. Da kann man eben eine Lonsdale-Jacke anziehen, dann kann man aber auch ein Fred Perry-Shirt anziehen, dann kann man aber auch Üffes tragen, was auch immer. Es ist eben nur, das ist die Oberflächenästhetik der Zeichen und die Form Übung und die stilistische Übung und so weiter. Und insofern wird dann aus Literatur, aus Text bei Reinhard Götz Biedermeier-Kunst. Reinhard Götz ist der Biedermeier-Strauß-Binder der deutschen Literaturszene. Das ist formal vollendet, vielleicht, sieht aber so aus, glauben viele dran, und wird hochgejazzt sozusagen zu den Texten der Gegenwart, zu Kommentaren der Gegenwart, zu Journalen der Gegenwart. Die Idee für Abfall für alle, also ein Internet-Tagebuch, das er so präsentierte, hatte noch den Charme sozusagen, dass in einer frühen digitalen Medienzeit das Moment des Chronistischen hier auch wieder als Formexperiment überführt worden ist, in ein Textexperiment, das dann sehr dick geworden ist und so weiter, und sich dem Geschrei, dem Tobe der Welt sicher sein kann, wie wird er hochgejazzt, wie wird er gefeiert, wie begeistert liegt man ihm zu Füßen. Und es müsste eigentlich, also wenn ich Reinhard Götz wäre oder wenn ich die Reinhard Götz Puppe spielen würde, wir können sie alle spielen, wir können alle Reinhard Götz sein, wir können alle vielleicht nicht sein Wortdesign beherrschen, aber die Rolle, die er spielt, die Figur, die er gibt, der Lautsprecher der Sprache, die er sein möchte, ja, all das können wir selbst sein und können es tönen lassen. Nur ist mir das für ein Lebenswerk zu wenig. Wenn man immer wieder sozusagen das Gleiche tut, also Thema und Variation, das ist natürlich ein altes philosophisches, künstlerisches Thema, fair enough, aber wenn ich mein Leben lang immer nur auf der Suche nach der Form gewesen wäre, nach der perfekten Sprache der Aufzeichnung, nach der Sprache, der Wiedergabe der Sprache, nach der Kommunikationsform, die die Kommunikationsformen wiedergeben kann, in einem anderen Textgebinde, Gebilde, einem anderen Textgenre, in einer anderen Textform, wäre es mir furchtbar fad, wäre es mir furchtbar langweilig, wäre ich so unerfüllt, wäre ich so traurig, wäre ich so meine Güte, das reicht mir nicht aus. Dann mir reicht es auch nicht aus, wenn ich weiß, wie jemand Gitarre spielt und der spielt dann halt immer gleich Gitarre. Ja, sondern auch wenn die Variation, dann sagt man, oh, wow, das war jetzt tolle, abgefahrene Formulierung, starke Formulierung, starker Übergang, Wortdesign, Wortsound, Kommunikationskulissen, alles schön. Aber irgendwann werden diese Kulissen selbst zu der Familie des Autors, zur Familie von Reinhard Götz. Und in dieser Familie herrscht nur Terror, weil Reinhard Götz aus seiner Familie nicht ausbrechen kann, weil er diese unendliche Liebe zu seiner Familie hat, also zur Sprache, zur Kommunikation und zur Form. Aber irgendwann stößt sie ihn weg, weil er permanent in der eigenen Ich-Schleife, in der eigenen Reproduktionshaltung verkümmert, in der Baracke der selbst ausgesuchten Unmündigkeit verharrt. Und deshalb schließe ich mit dem Motto meiner Verachtung für mein Guilty Pleasure, für mein kinky Textbegehren, dass Reinhard Götz, die Figur Reinhard Götz, der Schreib- und Sprechkörper Reinhard Götz darstellt, fantasieloser Fanatismus der Form. Eingesperrt im Ich-Gebäude, eingesperrt in der Redundanz seines Selbst. Liebe Fugis, das war meine Reflexion zu Baracke in der Aufführung bei den 49. Mühlheimer Theatertagen mit dem Berliner Ensemble in Anwesenheit des Autors Reinhard Götz. Er wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich, wenn er weiter schreibt, mein Guilty Pleasure sein, mein Text-Dekonstruktions-Kink, wie auch immer. Ich wünsche euch schöne Zeiten. Bis bald. Bleibt golden.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.